Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Heute sprechen wir im Update-Podcast über Nordadler. Und zwar nicht mit einem Ornithologen, der von nordischen Greifvögeln schwärmt, sondern mit unserem ARD-Terrorismus-Experten. Nordadler, eine Vereinigung von wohl Rechtsextremen, die Bundesinnenminister Horst Seehofer heute verboten hat. In dem Zusammenhang schauen wir uns auch geschlossene Facebook-Gruppen an, in denen Rechtsextreme sich austauschen, durchaus auch justiziable Dinge posten.
Alles, was ein bisschen fragwürdig war, wo wir uns nicht sicher waren, haben wir gar nicht mitgezählt. Dennoch kommen wir auf 1000 oder auch etwas mehr Postings, wo wir wirklich davon ausgehen, dass es sich da wirklich um eine Straftat handelt, wenn man das äußert.
Diese Postings kann natürlich nicht jeder lesen, heißt aber nicht, dass sie nicht strafbar sind. Mehr vom Rechercheteam, das Millionen Postings analysiert hat, gleich hier. Theresa Nehm aus dem Update-Team schaut heute nochmal nach Stuttgart. Nach den Randalen am Wochenende wird dort über ein Alkoholverbot diskutiert.
Da gab es heute ein Gremium, was sich zusammengesetzt hat. Und naja, man überlegt eben, was hat Gewalt mit Alkoholkonsum zu tun und vielleicht könnte man damit die Gewalt ein bisschen einschränken. Und Alkoholverbote, die gab es schon häufiger in anderen Städten. Das wurde aber auch häufig wieder gekippt.
Woran das liegt, darüber sprechen wir hier in dieser Podcast-Folge. Und eine lustige und gleichzeitig traurige Geschichte aus Spanien beschäftigt uns. Ein Restaurator hat auf einem alten Gemälde Maria, die Mutter Gottes, total verhunzt.
Also im Grunde ist es keine Restaurierung, sondern es ist eher eine Renovierung. Und es ist tatsächlich ein Totalschaden.
Wie das passieren kann und ob es bei dem Totalschaden noch was zu retten gibt, darüber sprechen wir mit einer professionellen Restauratorin. Im Podcast zum Update am 23. Juni 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Nicht mal die Hälfte des Jahres ist rum und Horst Seehofer hat schon das Triple geholt. Den Verein Combat 18 hat er im Januar verbieten lassen. Im März die Reichsbürgervereinigung Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Und heute dann Nummer 3, Nordadler. Kennt ihr nicht? Nicht schlimm, kenne ich auch nicht. Um wen es sich da handelt und warum die Gruppe gerade jetzt verboten wurde, darüber sprechen wir mit Michael Götschenberg, ARD-Experte für Terrorismus und Sicherheit. Grüß dich.
Ja, hallo.
Michael, wer steckt denn hinter dieser Vereinigung Nordadler?
Ja, durchsucht wurde heute bei 7 Personen, die eine führende Funktion einnehmen sollen bei dieser Vereinigung namens Nordadler. Und die tauchte zum ersten Mal auf dem Radar der Öffentlichkeit auf vor gut 2 Jahren, als zum ersten Mal dort durchsucht wurde. Und der Kopf dieser Vereinigung, ein Wladislav S., ein junger Mann, hat damals auch bereitwillig Interviews gegeben, unter anderem dem NDR-Magazin Panorama und auch in die Kamera offen bekannt, dass er sich zum Nationalsozialismus bekennt. Und in der Fortschreibung dieser ganzen Geschichte erleben wir denn heute, dass diese Vereinigung namens Nordadler vom Bundesinnenminister verboten wurde.
Was macht diese Gruppe so gefährlich, dass sie jetzt verboten wurde?
Ja, ich glaube, ob sie gefährlich ist, das ist eine Frage, die kann man noch nicht abschließend beantworten. Es wurden heute keine Waffen, kein Sprengstoff gefunden. Jetzt muss man die beschlagnahmten Datenträger auswerten und sehen, ob man dort möglicherweise Hinweise auf irgendwelche Anschlagsplanungen findet oder sogenannte Todeslisten, wie sie auch bei Rechtsextremisten häufig auftauchen. Ansonsten haben wir es ja einfach mit Leuten zu tun, die eine knallharte nationalsozialistische und antisemitische Ideologie vertreten. Wladislav S. hat nach dem Anschlag, dem versuchten Anschlag auf eine Moschee in Halle im Oktober vergangenen Jahres, der dazu führte, dass danach in Halle in der Innenstadt 2 Menschen getötet wurden, sich mit diesem Anschlag solidarisiert und allein auf diese Weise seiner antisemitischen Grundhaltung Ausdruck verliehen. Und die Ideologie ist der Hauptgrund, um diese Vereinigung zu verbieten.
Es ist jetzt das 3. Verbot in diesem Jahr. Wie viele solcher Gruppen werden denn generell so vom Verfassungsschutz beobachtet, von denen wir erst was erfahren, wenn sie dann verboten werden?
Ja, beobachtet werden eine ganze Menge Gruppen, die stehen auch im Verfassungsschutzbericht. Und dann haben wir es hier zu tun mit Gruppen, die zum Teil in Verdacht stehen, rechtsterroristische Vereinigung zu sein. Das gilt auch für die Gruppe Nordadler. Da läuft noch ein Ermittlungsverfahren bei der Bundesanwaltschaft. Es gibt noch ein paar andere Gruppen, die wahrscheinlich über kurz oder lang auch eingesammelt werden, sprich entweder verboten werden oder festgenommen werden, weil sie eben in Verdacht stehen, eine rechtsterroristische Vereinigung zu sein. Das Ganze zum Teil mit Ansage. Also der Bundesinnenminister hatte vor allem nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mehrfach öffentlich gesagt, dass er solche Vereinigungen verbieten will. Und da weiß ich immer nicht, ob das so klug ist, weil das führt natürlich auch dazu, dass diese Vereinigungen Beweismaterial vernichten können, bevor dann die Spezialeinheit mit der Ramme durch die Tür kommt.
Lass uns da nochmal anknüpfen, weil wir sprechen ja immer wieder darüber, wenn solche Gruppen verboten werden, ob das denn auch wirklich was bringt, deine Einschätzung. Gibt es einen Nutzen dieser Verbote?
Ja, das definitiv. Ich wäre immer dafür, solche Gruppierungen zu verbieten, aus dem einfachen Grunde, weil der Staat damit natürlich auch ein starkes Signal sendet, dass er so etwas nicht duldet. Also wer bei uns NS-Ideologie verbreitet, den muss man verbieten. Das halte ich für alternativlos. Und darüber hinaus entzieht man diesen Gruppierungen natürlich auch zunächst einmal die Operations- und Organisationsbasis. Das Vermögen wird eingezogen, Speichermedien, Datenträger werden eingezogen. Also die werden erstmal lahmgelegt. Natürlich verschwinden die damit nicht aus der Welt. Die sortieren sich möglicherweise neu. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass man solche Vereinigungen verbieten muss, sobald sich die Möglichkeit dazu ergibt.
Das Verbot der Vereinigung Nordadler. Hintergründe von ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Netz ist kein rechtsfreier Raum, das wissen wir alle. Wenn Millionen Menschen hier bei uns in Deutschland täglich bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter und TikTok unterwegs sind, dann sind da eben auch mal Hassbotschaften dabei oder auch Aufrufe zu Gewalt oder jemand leugnet den Holocaust zum Beispiel. Und eigentlich müssten die sozialen Netzwerke nach dem neuen Netzwerkdurchsetzungsgesetz hier aktiv werden. Oft bleiben solche zum Teil aber strafbaren Postings dann doch im Netz stehen und strafbare Postings in geschlossenen Gruppen, zum Beispiel auf Facebook, bleiben natürlich auch dann justiziabel, wenn die Gruppe geschlossen ist, wenn sie nicht jeder mitlesen kann. Wie es in solchen Gruppen zugeht, das hat ein Team von BR, NDR und WDR recherchiert und daran beteiligt war auch Katja Riedel. Grüß dich, guten Abend.
Guten Abend.
Welcher Ton herrscht in diesen geschlossenen Gruppen, die ihr untersucht habt?
Also das ist ja schon ein einheitlicher Ton, muss man sagen. Wer da beitritt, der weiß eigentlich auch, wo er beitritt. Das heißt, man ist sich relativ einig. Wir haben uns ja rechte Gruppen angeschaut, das muss man betonen. Und da ist natürlich schon ein Klima der Feindlichkeit gegenüber Migranten, das da vorherrscht und wo man eine gemeinsame Sprache der Wut eigentlich auch hat, die man teilt.
Was wird dort diskutiert? Also tauschen sich die Leute nur aus oder verabredet man sich dort auch?
Ich glaube, dass es durchaus auch Hinweise gibt auf Verabredungen, sogar zu mutmaßlichen Straftaten. Wir haben zum Beispiel dort auch Spuren gefunden der mutmaßlichen Terrorgruppe, Gruppe S, wie sie sich nennt. Das ist die letzte Terrorgruppe, die man gefunden hat seitens der Bundesanwaltschaft. Die haben sich da auch so ein bisschen zusammengetan dort vor Ort. Vor allem wird aber über alles und jedes geredet und eben viel auch gehetzt.
Jetzt habt ihr euch, wie du sagst, besonders die rechten Gruppen angeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, vieles ist abgedeckt durch Meinungsfreiheit. Man kann ja durchaus auch eine rechte Meinung haben, aber geht es da auch um illegale Äußerungen? Zum Beispiel die Leugnung des Holocaust.
Tatsächlich, wir sind nicht die Meinungspolizei. Das ist uns auch ganz wichtig zu betonen. Wir haben uns ja 2,6 Millionen Postings und Kommentare angeschaut. Wir haben die mit einer einfachen Schlagwortsuche durchsucht. Das heißt, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit dabei, weil wir keine künstliche Intelligenz eingesetzt haben und alles, was ein bisschen fragwürdig war, wo wir uns nicht sicher waren, haben wir gar nicht mitgezählt. Dennoch kommen wir auf 1000 oder auch etwas mehr Postings, wo wir wirklich davon ausgehen, dass es sich da wirklich um eine Straftat handelt, wenn man das äußert. Und wir haben dann noch weiterhin über 10.000 sehr schwere Beleidigungen gefunden. Das dürfte die Spitze des Eisbergs sein. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch viele einfache Beleidigungen oder auch viele andere Äußerungen, die aber eben von der Meinungsfreiheit gedeckt sind.
Habt ihr was rausfinden können? Tut Facebook, was es eigentlich laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz tun sollte und löscht solche Beiträge?
Also tatsächlich ist Facebook in den vergangenen Jahren doch sehr viel besser geworden. Sie setzen auch künstliche Intelligenz ein und sie haben auch ein Team, das diese Funde dann kontrolliert und wird auch immer wieder Meldungen gemacht und es werden auch tatsächlich Beiträge gelöscht. Facebook sagt selber, dass 90% der Beiträge, die tatsächlich gelöscht werden, auch wirklich erkannt wurden, bevor jemand sie gemeldet hat bei ihnen. Aber Facebook könnte und müsste unserer Meinung nach tatsächlich mehr tun. Es liegt auch daran, dass die gesetzliche Verpflichtung bei Facebook sich tatsächlich nur darauf, auf diese Postings erstreckt, die vorher gemeldet worden sind. Also die Plattformen wie Facebook haben keine Pflicht, ihre eigenen Netzwerke wirklich aktiv zu durchsuchen.
Es geht ja aber da nicht nur ums Löschen, sondern auch, dass es den Strafbehörden gemeldet wird.
Das ist jetzt ganz neu. In der vergangenen Woche hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet oder ein Gesetzespaket, das auch eine Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes vorsieht. Das heißt, Plattformbetreiber wie Facebook müssen diejenigen Postings, die ihnen bekannt geworden sind durch eine Meldung von einem Nutzer oder einem Opfer, dann auch zur Anzeige bringen und dann an die staatlichen Behörden weiterleiten, vor allem ans BKA.
Wie seid ihr eigentlich bei eurer Recherche in diese Gruppen reingekommen erstmal, um überhaupt mitlesen zu können?
Also ganz am Anfang stand erstmal eine E-Mail von einem Informanten, der in diesen ganzen Gruppen drin war. Der war auch noch in mehr Gruppen drin als wir. Und der hat gesagt, Leute, ich lese hier Unglaubliches und ich möchte das an die Öffentlichkeit bringen. Und man muss das alles mal in dieser Breite auch bekannt machen. Könnt ihr mir helfen? Dann haben wir uns zusammengetan mit Menschen, die wahnsinnig gut da drin sind, aus dem Internet Dinge rauszuholen, ohne Gesetze dabei zu verletzen, aber die man nicht so einfach da rausholen kann. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, dass wir uns ja mittels erfundener Identitäten auch mal bei Facebook oder bei den Administratoren darum bewerben können, in eine solche Gruppe eingelassen zu werden. Tatsächlich hat das dann in 138 Fällen insgesamt geklappt, dass wir da rein durften, ohne dass unsere Identitäten gecheckt wurden. Dann waren wir drin.
Strafbare Postings in geschlossenen Gruppen. Über dieses Thema berichtet das ARD-Politikmagazin Report München heute Abend ab 21.45 Uhr. Dankeschön, Katja Riedel aus dem Rechercheteam dort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So beim Sport Musik, die einen einpeitscht auf den Kopfhörern haben. Motivation für mehr Leistung. Oder beim Sonntagsfrühstück oder auf der Couch eher was zum Entspannen. Singer-Songwriter-Musik oder... Ja, ich mag auch ganz gerne mal so eine Oldie-Ballade, so eine halbe Stunde Oldies hören. Also, dass Musik unsere Emotionen beeinflussen kann, unser Wohlbefinden, das ist ja wohl jedem klar. Immer mehr Forschungsprojekte deuten jetzt aber darauf hin, dass Musik auch ganz konkrete Auswirkungen auf unseren Körper und Organe haben kann, also auf die Physis, nicht auf die Psyche, zum Beispiel auf die Gesundheit unseres Herzens. Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas hat sich die neuesten Ergebnisse dazu angeschaut.
Es ist der 22. Mai 2018 in der St. Bartholomäus-Kirche im Zentrum Londons. Gleich beginnt hier ein Konzert. Elaine Chu ist die Pianistin. Sie tritt an den Flügel, der hier in der Kirche aufgebaut wurde, und beginnt zu spielen. Chopins Ballade Nummer 2. Im Publikum, da sitzen nur einige wenige Zuhörer. Und das könnte man jetzt natürlich als einen Flop verbuchen, aber drei von ihnen haben etwas sehr Besonderes an sich, beziehungsweise in sich. Einen Herzschrittmacher. Sie sind Teil eines Forschungsprojektes, das Elaine Chu, die Pianistin, leitet. Sie ist nämlich nicht nur Musikerin, sie ist auch eine renommierte Mathematikerin, die mithilfe von Computermodellen verschiedene Aspekte rund um das Thema Musik untersucht.
We invited patients from the pacemaker clinic to a live piano concert in order to examine their cardiac response to the music.
Zusammen mit zwei Kollegen forscht sie an den Auswirkungen von Musik auf das menschliche Herz. Sie hat ihre Ergebnisse im Mai auf der Website der European Society of Cardiology vorgestellt. In mehreren Sessions hat Chu insgesamt 8 Patienten mit Herzschrittmachern klassische Musik vorgespielt und danach die Schrittmacherdaten ausgelesen. Laut den Forschenden stehen tödliche Herzrhythmusstörungen in Zusammenhang mit starken Emotionen. Und Musik kann nun mal Emotionen erzeugen. Also wollten die Forschenden mit dem Versuch genau wissen, welche Passagen innerhalb eines Musikstücks emotionalen Stress auslösen und welche vielleicht beruhigend wirken.
The mechanism by which emotions destabilize the heart's electrical activity and cause abnormal heart rhythms are not well understood.
Am Beispiel von Chopins Ballade Nummer 2 haben sie herausgefunden, dass die Herzen der Patienten ganz unterschiedlich auf zum Beispiel Tempowechsel oder Lautstärkenwechsel reagieren. Denn anders als man jetzt vielleicht glaubt, können auch Pausen und stille Momente bei manchen Menschen Stress und Anspannung auslösen. Während Tempowechsel und ein großes Finale sich bei anderen wiederum beruhigend auf die Herzaktivität auswirken. Das zeigt sich laut den Forschern anhand des sogenannten ARI-Wertes, den sie mit den Herzschrittmachern gemessen haben.
The low ARI values are during the pause and in the silence after the piece ends, so silence can be stressful.
Na, fühlt ihr euch schon gestresst? Dass Musik die Herzaktivität beeinflussen kann, das hat der Hirnforscher und Buchautor Stefan Kölsch in eigenen Studien ebenfalls nachweisen können.
Das sind jetzt oft relativ kleine Änderungen, die sind aber relativ zuverlässig. Und so können wir quasi auch schon am Herzen ablesen, dass Musik uns helfen kann, uns zu aktivieren. Der Herzschlag wird dann schneller, die Atmung wird schneller. Oder uns auch zu beruhigen, den Herzschlag zu beruhigen, die Atmung zu beruhigen.
Musik beeinflusst nicht nur die Herzaktivität, auch Schlaganfallpatienten können profitieren von Musik, solange es Musik ist, die ihnen persönlich gefällt, also die ihre eigene Stimmung verbessert.
Eine faszinierende Studie eines Kollegen von mir aus Finnland hat gezeigt, dass Musik hören bereits in der Akutphase des Schlaganfalls, also noch während die Patienten im Krankenhaus sich befinden, helfen kann, dass sich das Gehirn besser von dem Schlaganfall erholt. Und bei den Patienten, die dann in dieser Studie untersucht wurden, waren nach 3 und nach 6 Monaten die mentalen Fähigkeiten besser als bei der Kontrollgruppe, die nur ein Audiobuch gehört haben.
Musik kann also eine heilende Wirkung haben. Und das wollen sich die Forschenden rund um Elaine Chu zunutze machen. Auch wenn ehrlich gesagt ihre Studie noch relativ klein ist mit nur 8 Probanden, sie hoffen, dass auf Basis ihrer Daten und ihrer Messmethoden neue Therapien für Patienten mit Herzrhythmusstörungen gefunden werden können. Und zwar eben nicht nur mit Medikamenten, sondern mit ganz individuell abgestimmter Musik, die die Herzaktivität je nach Bedarf beruhigen oder hochfahren kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In vielen Regionen in Deutschland wurden in den vergangenen Wochen die Corona-Maßnahmen wieder gelockert. In den Kreisen Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen ist es aber andersrum. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat kurz vor dem Start der Sommerferien die Schutzmaßnahmen verschärft. Dort wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischbetrieb Tönjes. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was dürfen die dort jetzt noch und was dürfen die Menschen nicht mehr?
Also insgesamt sind die Regelungen nicht ganz so extrem wie im März. Zum Beispiel dürfen Geschäfte weiter geöffnet bleiben und auch Restaurants. Aber ab morgen gelten wieder Kontaktbeschränkungen. Das heißt, die Menschen dürfen sich draußen nur mit Personen des eigenen Haushalts aufhalten oder höchstens zu zweit. Und auch in Restaurants dürfen die Menschen nur mit Leuten rein, mit denen sie auch zusammen wohnen. Fitnessstudios, Hallenbäder, Bars und Kinos werden wieder dicht gemacht. Konzerte sind verboten. Und die Schulen und die Kitas sind ja schon seit Mitte Juni zu. Das Ganze gilt für den Kreis Gütersloh und eben auch für den Kreis Warendorf, wo viele Mitarbeitende von Tönjes wohnen. Und erstmal für eine Woche bis zum 30. Juni.
Und dann?
Also bis dahin, sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, will die Regierung gucken, inwieweit sich das Virus nicht nur unter den Mitarbeitenden von Tönjes ausgebreitet hat, sondern vielleicht auch in der Bevölkerung. Bis jetzt gab es gut 1550 Corona-Infizierte unter den Beschäftigten, nur 24 nachgewiesene Infektionen bei Menschen, die nichts mit Tönjes zu tun haben. Das sind die Zahlen, auf die sich Laschet bezogen hat heute. Mittlerweile ist die Rede von knapp 2000 Infizierten insgesamt im Kreis Gütersloh. Allerdings ist jetzt unter der Bevölkerung natürlich auch noch nicht so viel getestet worden. Das soll sich in den nächsten Tagen ändern. Da sollen massiv Tests gemacht werden. Jeder kann sich freiwillig und kostenlos testen lassen.
Aber raus aus dem Kreis dürfen die Menschen nicht oder dürfen sie?
Sie dürfen ja im Prinzip schon. Offiziell gilt kein Ausreiseverbot von Seiten der NRW-Landesregierung, aber aus anderen Regionen kommen mittlerweile Einschränkungen. Auf der Insel Usedom ist ein Paar aus Gütersloh aufgefordert worden, abzureisen. Für ganz Mecklenburg-Vorpommern gilt diese Verordnung, also dass Menschen, die aus Regionen mit hohen Corona-Zahlen kommen, nicht einreisen dürfen. Das gilt für alle Landkreise mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Und auch in Bayern hat die Landesregierung heute beschlossen, dass Menschen aus Landkreisen, wo die Corona-Infektionszahlen hoch sind, nicht in Hotels oder Pensionen übernachten dürfen.
Das heißt, für manche der geplante Urlaub fällt vielleicht dann flach jetzt.
Das kann passieren tatsächlich. NRW-Ministerpräsident Laschet hat heute darauf reagiert. Er hat davor gewarnt, Menschen aus den betroffenen Kreisen unter Generalverdacht zu stellen. Er sagt, für solche Absagen gäbe es keinen Anlass. Trotzdem appelliert auch er an die Menschen in Gütersloh und Warendorf im Kreis zu bleiben. Dafür gab es auch direkt Kritik von den Grünen in NRW. Die Grünen-Fraktionschefin Monika Düker hat gesagt, dass die Landesregierung die Menschen mit verwirrenden Aussagen alleine lässt. Also den Menschen sei überhaupt nicht klar, sagt sie, was sie jetzt machen dürften und was nicht.
Wie sieht es denn für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die in Quarantäne sind?
Ja, das sind ja 7000 Mitarbeitende und ihre Familien, die seit dem Wochenende in Quarantäne sind. Da wird besonders kontrolliert, ob diese Quarantäne auch eingehalten wird. Laschet sagt, dass die Polizei in NRW 3 Einsatzhundertschaften nach Gütersloh geschickt hat, um dabei zu helfen. Die werden jetzt besonders kontrolliert. Und die Landesregierung hat auch erklärt, dass sie in Zukunft mehr Hilfe bekommen. Laschet sagt, ein Essenspaket am Tag reicht nicht und dass der Kreis und die Hilfswerke da jetzt mehr organisiert haben. Auch zur Quarantäne gab es Kritik von der Opposition in NRW. Thomas Kutschaty von der SPD hat der Regierung einen Schlingerkurs vorgeworfen. Er meint, dass wertvolle Zeit verloren gegangen ist und dass manche Mitarbeiter von Tönnies mittlerweile schon gar nicht mehr im Kreis sind. Und damit bezieht er sich auf Berichte, die es in den letzten Tagen gab, dass Kontrollteams Leute in Quarantäne testen wollten. Die Unterkünfte waren da aber leer.
In NRW, da gelten nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies jetzt schärfere Schutzmaßnahmen für die Kreise Gütersloh und Warendorf. Anne Zuber hat das alles für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zerschlagene Schaufenster, verletzte Polizisten, Steine und Flaschen sind geflogen, Läden wurden geplündert. In der Stuttgarter Innenstadt waren 400 bis 500 Menschen in der Nacht zum Sonntag eskaliert. Wir haben auch gestern darüber hier im Update berichtet. Ursprung soll eine Drogenkontrolle eines 17-Jährigen gewesen sein. Der genaue Ablauf des Abends konnte aber noch nicht rekonstruiert werden. Die Polizeigewerkschaft, die fordert jetzt ein Alkoholverbot in der Stuttgarter Innenstadt. Bringt sowas was? Und geht das überhaupt? Überhaupt so einfach, so ein Alkoholverbot, ist das juristisch durchboxbar? Theresa Nehm aus dem Update-Team hat die Infos dazu heute gesammelt. Theresa, ist das denn jetzt erstmal noch eine Forderung, nur eine Forderung, oder kann das wirklich kommen, dieses Alkoholverbot in Stuttgart?
Es kann wirklich kommen. Also heute ist ein Gremium zusammengekommen zwischen Stadtverwaltung und Polizei. Und sie werden das jetzt mal prüfen, ob ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen in Stuttgart eine Option sein könnte, um, und da an dieser Stelle möchte ich mal den Oberbürgermeister Fritz Kuhn zitieren, Randale schon im Keim zu ersticken. Und wie das genau aussehen soll, das ist aber noch nicht bekannt. Das Gremium kam ja auch heute erst zum ersten Mal zusammen.
Aber so Alkoholverbote in Städten, das ist jetzt nichts Neues. Das haben andere Städte auch schon vorher versucht, oder?
Ja, genau. Also versucht trifft es da ganz gut, weil das Alkoholverbot schon in einigen Städten zwar verhängt wurde, aber die Verordnung hielt dann vor Gericht nicht stand. Also das war zum Beispiel in Duisburg so, in Görlitz, in Magdeburg oder auch in Freiburg, im Breisgau. Selbst in Berlin hat man zwar mit so einem Alkoholverbot versucht. Und sobald sich aber jemand gefunden hat, der Anzeige gegen das Verbot erhoben hat, hielt es vor Gericht nicht mehr stand und wurde gekippt.
Erklär mal, was ist rechtlich so knifflig an einem Alkoholverbot, dass es vor Gericht so häufig scheitert?
Also da muss ich ein bisschen ausholen. Also das Alkoholverbot ist in den meisten Fällen eine ordnungsbehördliche Verordnung und für die muss eine abstrakte Gefahr vorliegen. Und es steht wirklich in dieser Verordnung drin, eine abstrakte Gefahr muss vorliegen und definiert werden. Und da gibt es jetzt zwei Schwierigkeiten. Erstens, es kann nicht einfach was verboten werden, weil es augenscheinlich gefährlich sein könnte. Das sagt Thorsten Weber. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Uni Münster.
Es soll nicht so sein, dass der Staat alles, was irgendwie gefährlich ist oder irgendwie als allgemeines Lebensrisiko gelten kann, verboten wird, sondern dem Staat sind auch allein durch unsere Verfassung dort enge Grenzen gesetzt. Und das bedeutet für den Staat, er kann nicht einfach Maßnahmen erlassen, sondern er muss sie immer mit einer, in diesem Fall mit einer Gefahr begründen.
Das also erstens und zweitens, also dieses Abstrakte liegt in der Zukunft und klingt so ungenau, ist es das?
Genau, also abstrakt ist wirklich schwer zu definieren und eine Gefahr liegt ja auch in der Zukunft und das zu definieren, ja, schwierig. Und da muss die Verwaltung und die Polizei im besten Fall Studien vorweisen, um eben zu zeigen, wir befürchten, dass passieren könnte, weil, und in dieser Studie muss dann eben nachgewiesen werden, dass es durch Alkohol zu mehr Gewalttaten auf öffentlichen Plätzen kommt, sagt Thorsten Weber.
Also die Anhaltspunkte, diese Untersuchungen, Studien, die müssen darlegen, dass dieser Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Straftaten wirklich existiert. Und das war in vielen Fällen, die vor Gericht entschieden wurden, war das genau das Problem und das wurde im Endeffekt häufig verneint.
Weil eben nicht ausgeschlossen werden kann, dass neben Alkohol noch andere Faktoren in die Gewalt mit reinspielen. Es gibt zwar eine Polizeistatistik, nach der jede dritte Gewalttat unter Alkoholeinfluss passiert in Deutschland, aber nicht jeder Mensch wird ja automatisch gewaltsam, wenn er ein Bier trinkt, und sei es auch das eine Bier zu viel. Und diese Pauschalisierung durch das Alkoholverbot ist eben schwierig und schränkt uns dann vielleicht auch im Einzelfall zu sehr in unserem Recht ein.
Das ist verständlich, aber gibt es irgendwo Erfahrungswerte mit dem Alkoholverbot, also in anderen Städten in Deutschland?
Also in der Cottbusser Innenstadt gab es das 3 Sommer in Folge ein Alkoholverbot und mehr Polizeipräsenz in ganz klar abgegrenzten Bereichen und eben zeitlich begrenzt auf ein paar Monate wegen Lärmbelästigung, Vandalismus und auch körperlicher Verletzung. Und der Sprecher der Stadt Cottbus, Jan Glossmann, sieht da Erfolge, aber mit Einschränkungen.
Man darf natürlich dabei nicht verschweigen, dass es immer gewisse Verdrängungseffekte gibt, also dass sich gewisse Gruppen dann eher außerhalb der Verbotszonen treffen, teilweise in andere Stadtteile abwandern. Das zieht natürlich entsprechende Kontrollen dann in den Stadtteilen nach sich. Das ist also durchaus personalintensiv und aufwendig. Aber es wirkt insgesamt, wenn man so einen gewissen, ich nenne es mal Verfolgungsdruck oder Kontrolldruck, aufrechterhält.
Also das Alkoholverbot alleine macht es dann vielleicht doch nicht so unbedingt aus. Die Kontrolle spielt da sicherlich mit rein und deswegen prüft auch die Stadt Stuttgart, ob sie in den betroffenen Gebieten auch zusätzlich noch Überwachungskameras anbringen sollte.
Und zu viel Kontrolle, das will natürlich auch wieder keiner. Die Stadt Stuttgart prüft, ob sie nach den Randalen am Wochenende ein Alkoholverbot in der Innenstadt einführt. Dass das rechtlich nicht so einfach ist, das hat uns Theresa Nehm gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erinnert ihr euch an dieses Jesusbild in einer Kirche im Nordosten von Spanien? Das ist ein paar Jahre her. Eine Rentnerin hatte es eigenständig versucht zu restaurieren und dabei wirklich komplett verhunzt, verschandelt. Mit dem Originalabbild Christi hatte ihre Drüberpinselei überhaupt nichts mehr zu tun am Ende. Jetzt wieder Spanien. Ein privater Kunstsammler aus Valencia, der wollte eine wertvolle Kopie eines Barockgemäldes restaurieren lassen. Das Original ist von Maler Bartolomé Esteban Murillo. Das zeigt die heilige Gottesmutter Maria und der Sammler hat auch einiges dafür bezahlt, 1200 Euro für die Restaurierung. So viel soll sie gekostet haben. Und was dabei rausgekommen ist, ist ziemlich übel. Das Gesicht der Maria sieht jetzt völlig anders aus. Mund, Nase, Augen, alles ziemlich entstellt. Sieht nach einer, ja, ich sag mal, billigen Version aus einem Kunstgrundkurs in der Oberstufe aus. Wir sprechen drüber mit der Restauratorin Gertje Voth aus Hamburg. Hallo.
Hallo.
Wie haben Sie reagiert, als Sie dieses Bild heute gesehen haben?
Also erstmal habe ich geschmunzelt und war mir gar nicht sicher, was das jetzt zu bedeuten hatte. Ich habe natürlich auch noch diesen Christus im Kopf, der in Spanien da übermalt wurde. Und dann hat sich das Schmunzeln aber sofort ist übergegangen in tiefes Entsetzen. Also ich konnte gar nicht glauben, was ich gesehen habe. Ja, und dann habe ich mir dann den Text dazu durchgelesen.
Wie schätzen Sie das ein? Wie schlecht ist diese Restaurierung geworden?
Also im Grunde ist es keine Restaurierung, sondern es ist eher eine Renovierung. Das kam mir irgendwie gleich in den Sinn. Und das ganze gesamte Gemälde ist übermalt worden, wie ich das so sehe. Also ich habe das natürlich dann auch mir vergrößert und verglichen auf dem Bildschirm und so weiter. Und es ist tatsächlich ein Totalschaden. So würde ich das einschätzen.
Also normalerweise sollte das Bild ja danach, nach so einer Restaurierung, so aussehen, wie es irgendwann mal der Maler gezeichnet oder gemalt hatte. Das ist hier nicht gelungen. Worauf kommt es denn bei der Restaurierung von Gemälden zum Beispiel an, damit es am Ende gut wird?
Also es gibt Fachrestauratoren für Papier und für Wandstein und für Möbel. Das war ja offensichtlich ein Möbelrestaurator. Ich möchte das noch nicht mal Kollegen nennen, sondern der Herr in Spanien. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man sich an einen Fachrestaurator wendet. So ein Mensch geht ja auch nicht, wenn ich ein Augenproblem habe, zum Magenspezialisten, sondern gehe ich zum Augenarzt. Und so ähnlich muss man sich das da auch vorstellen. Und es geht eben immer bei unserer Arbeit um den Erhalt des Originals, also den Erhalt der originalen Malerei und der originalen Darstellung. Und das Allerwichtigste ist es eben, das Original nicht anzutasten.
Benutzen Sie dafür dann auch, ich sag mal, Farben, die vor ein paar Jahrhunderten benutzt wurden, Pinsel, die anders sind, als wie wir sie heute nutzen würden?
Es gibt so einen wunderbaren Spruch, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und wir arbeiten tatsächlich nicht mit den Originalfarben. Also man denkt häufig, das kenne ich von Kunden auch, ob ich mir die jetzt wieder die Pigmente reibe und dann mit Leinöl sie verbinde und mir irgendwie eine historische Malfarbe, das kann ich ja gar nicht, weil ich ja die alten Pigmente nicht habe und das ist auch gar nicht erwünscht. Sondern was erwünscht ist, ist, wenn jetzt meinetwegen im Gesicht dieser Mutter Gottes eine Fehlstelle gewesen wäre, dann wird es einretuschiert. Wir arbeiten zum Beispiel ganz viel mit Aquarellfarben oder mit allem, was man wieder abnehmen kann und was reversibel bleibt. Das ist mit das allerhöchste Gebot.
Schiefgehen kann ja immer was. Hand aufs Herz, auch mal bei Ihnen?
Ich muss gestehen, was jetzt diese Bearbeitung der Malerei, also der Malschicht angeht, zum Beispiel eine Reinigung oder eine Firnisabnahme oder eine Retusche, da ist tatsächlich noch nie, ich bin 30 Jahre selbstständig, man mag es nicht glauben, aber da ist tatsächlich noch nie was schiefgegangen. Die meisten Unfälle passieren beim Handling, also beim ins Magazin bringen, beim Einpacken, bei den Transporten, die natürlich dann Transporteure übernehmen. Und da ist uns natürlich auch schon mal ein Gemälde umgekippt und dann war eine kleine Abplatzung innerhalb der Malerei. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, mir ist noch nie was passiert. Es ist aber immer nur im Handling passiert.
Ein Wort hat gerade besonders wehgetan, was Sie gesagt haben, nämlich Totalschaden. Ist wirklich diese Restaurierung nicht mehr zu retten?
Das kommt drauf an, wie wir das jetzt deuten, hat der Möbelrestaurator, Kollege, vermeide ich ja, hat es einfach total übermalt. Aus welchem Grund auch immer. Es kommt darauf an, was jetzt unter dieser Übermalung noch vorhanden ist von dem Originalgemälde. Wenn da jetzt eben noch, was weiß ich, das Gesicht, wenn er am Gesicht gar nichts gemacht hat und so weiter und so fort, dann hat da ein guter Gemälderestaurator eine Chance. Ich befürchte aber, dass da ein bisschen mehr passiert ist, sonst hätte er es nicht angemalt.
Restauratorin Gertje Voth, Dankeschön für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Sehr gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.